So eine Scheiße.
Ich hasse dich!
Geh mir nicht auf die Nerven,
du bist behindert.
Auf die Fresse, fertig, los. Der Podcast für Menschen, die mit Aggressionen beruflich oder privat umgehen müssen. Spannende Themen locker vorgetragen. Aus unserem Mund in dein Gehirn. Lust auf einen Brainfuck? Mit Aggressionen umgehen. Dein Podcast mit Andreas Sandfoss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin richtig begeistert. Ich bin heute hier wieder in Mühlheim im Work-In und es gibt den nächsten Podcast und ich bin voller Freude, weil gegenüber steht nicht nur irgendein Podcast-Gast. Ich meine, ich habe ja nie irgendeinen, aber am heutigen Tage ist der Norman hier. Norman, den kenne ich schon relativ lange und ein guter Freund. Und er kommt aus Köln hier runtergefahren. Herzlich willkommen, Norman, da bist du ja endlich.
Hallo, Andreas.
Das ist ja großartig. Ja. Unser Podcast heißt ja mit Aggressionen umgehen und da wird sich der eine oder andere fragen, warum hast du den Norman eingeladen, den kennen wir doch normalerweise, das ist doch so ein, der tolle Künstler, der diese Comics macht, der Diplom-Comic-Zeichner, der hier NRW-weit, deutschlandweit total bekannt ist, warum bist du eigentlich heute hier oder noch besser, wer bist du überhaupt für die, die dich noch nicht kennen, für die wenigen, die dich noch nicht kennen?
Erstmal danke, dass ich hier sein darf, ich finde es großartig hier, ich finde es auch total spannend. Ja, wer bin ich? Ja, wie gesagt, ich bin der Norm aus Köln und geborener Künstler, was ich sehr spät allerdings gemerkt habe.
Okay.
Und ja, warum bin ich hier? Gerade mit Aggression etc. pp. Ja, ich war in meinem früheren Leben tatsächlich Vollziehungsbeamter. Das heißt also, ich bin sowas wie ein Gerichtsvollzieher gewesen, allerdings auf Kommunalebene.
Junge, Junge. Und ich war vorhin ganz überrascht. Wir haben uns ja kurz vorher mal abgesprochen. Also nicht die Fragen schon zusammengebaut, sondern ich frage ja immer vorher, über was du nicht sprechen willst. Mhm. Und du hast gesagt, ich bin da recht frei. Aber ich habe rausgehört, du bist seit 20 Jahren dabei gewesen. Also jetzt heute nicht mehr, aber 20 Jahre in dem Bereich.
Ja, das ist richtig. Ich hatte also das Vergnügen gehabt, vorher bei der Stadtkasse zu arbeiten im unbeweglichen Vermögen als Beamter.
Okay.
Was natürlich ein schönes Wortspiel ist.
Ja.
Das ging aber da, dieses unbewegliche Vermögen ist das Immobilien. Billardvollstreckung.
Okay.
Jetzt war ich aber in einem Alter, wo ich unbedingt noch zeigen wollte, wie groß und stark ich bin. In meinem Hähnchenmodus war ich da.
Was ist ein Hähnchenmodus? Wie alt warst du denn da? Lass mal die Zuhörer wissen.
Anfang 20 war ich da.
Also da warst du noch so ein bisschen der Pavian auf dem Felsen, der noch allen zeigen wollte, wie kräftig und wie stark er ist.
Genau das.
Okay.
Ja, und da hatte mein Chef richtigerweise damals gesagt, ja Junge, du hast Riesenpotenzial, aber ich kann dich so noch nicht rauslassen. Dafür kannst du aber vielleicht die Möglichkeit nutzen, in die Sondergruppe vom Ordnungsamt zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. 3,5 Jahre, war total super.
Okay.
Ganz spannend, mit den Kollegen vom Ordnungsamt Tag, Nacht, Wochenenddienste, alles zu machen, mit der Polizei in der offenen Drogenszene zu arbeiten und so weiter. Total spannend.
Und das Thema war immer Pfändungen.
Da war das Thema später Pfändungen, okay. Weil ich hatte dann nachher diese Bußgelder für Aufenthaltsverbote der Drogensüchtigen etc. pp. Zu vollstrecken gehabt. Und
oh,
das war dann nachher mein Entree, um dann in den Vollstreckungsaußendienst zurückkehren zu dürfen.
Aber lass uns mal in den Bereich schauen. Du warst 20 Jahre alt, du hast voll im Saft gestanden. Ich meine, du bist heute immer noch im Saft. Du bist ein schlanker, sportlicher Typ. Das bist du mit Sicherheit damals auch schon gewesen. Hast du denn so, gab es sowas in dir, was gesagt hat, okay, ich bin schon doch durchaus durch meinen Titel, durch die Art und Weise, wer ich bin, durchaus mächtig? Also war das, hat das damals eine Rolle gespielt mit 20? Hast du das Gefühl gehabt, so, ne, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, wollen wir mal sehen?
Ich denke, im normalen Rahmen sicherlich schon.
Ja, wie viele 20-Jährige übrigens auch, ne? Das gibt es ja in vielen Bereichen.
Deswegen habe ich das eben gesagt mit diesem Hähnchenmodus, sicherlich. Ne?
Ja.
Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich in irgendeiner Art und Weise meinen Titel oder meine Position, die ich gegenüber der Gesellschaft hatte oder habe, dass ich das ausgenutzt hätte oder sowas. Das nicht. Das hatte ich aber von Anfang an nie gemacht.
Ja,
das nur wenn es bestimmte Situationen gab, dann wollte ich schon zeigen, hier, Freund.
Frühen.
Liebe Jungs,
genau, so nett. Ja, na klar, das kann ich gut nachvollziehen. Okay, dann ging es weiter. Du sagst, in der Drogenszene unterwegs, Podcast mit Aggressionen umgehen. Also ich habe ich auch im Kopf, genauso wie bei der Polizei. Da freut sich auch keiner, wenn der kommt. Und beim Gerichtsvollzieher noch viel weniger. Ne? Der Typ, der die Kuckucks aufklebt, ist so das, was die Leute im Kopf haben. Ne?
Ganz genau.
Mit dem Pfandsiegel, der plötzlich da aufläuft und Sachen mitnimmt, die ich vielleicht lieber selber hätte. Ne? Oder der Gelder eintreibt oder eine Taschen Menschenfändung macht oder was auch immer da sein mag. Ne?
Ja,
wie bist denn du von deinem Arbeitgeber vorbereitet worden? Also im Rahmen der Ausbildung, gab es irgendwas im Hinblick auf Deeskalationsstrategien? Gab es irgendwas, so Hinweise, pass mal auf darauf? Oder habt ihr mit Leuten trainieren können? Wie war das damals?
Damals gab es das Programm nicht.
Gar nichts?
Gar nichts, nein. Wir hatten da die alten Hasen, die uns dann eingearbeitet haben im Außendienst, haben dann aus ihrer Lebenserfahrung dann bestimmte Situationen dargestellt und dann gesagt, Jung, wenn das so und so ist, dann musst du das so und so machen, dann geht das schon. Und im Zweifel gehst du wieder zurück und dann kommen wir mit einem Beschluss zurück.
Okay.
Und dann mit Polizeischutz oder. Ne?
Ja. Also das, du bist ja immer alleine unterwegs, selten so, dass du jemand mit dabei hast.
Ich war immer alleine unterwegs, die Kollegen heutzutage immer noch sind alleine unterwegs, außer wenn sie in Sondergruppen unterwegs sind. Das bedeutet, wenn die Kollegen und Kolleginnen Pfandgutabholungen machen oder den richterlichen Durchsuchungsbeschluss zwangsweise Türöffnung durchsetzen wollen.
Okay, dann ist Schlüsseldienst dabei, Polizei dabei und je nachdem, wenn du dich gerade begleitest.
Genau. Ganz genau. Ja. Wir haben das aber eine Zeit lang auch alleine gemacht. Also das bedeutet immer zu zweit. Mit dem Spannmann haben wir dann die gewaltsame Türöffnung ohne Polizei und ohne Schlüsseldienst gemacht. Ich habe selber eine kleine Ausbildung bekommen für wie man Schlösser knackt.
Auch.
Also ja, also das heißt, ich habe mir dann selber schon mal selber helfen können, wenn ich zu Hause den Schlüssel habe innen drin stecken lassen. Ich kam trotzdem in meine Wohnung rein.
Und das war legal? Also du hattest das Recht darauf, eine Tür zu öffnen?
Ja, und zwar durch den richterlichen Durchsuchungsbeschluss, der ja vom Amtsgericht tatsächlich dann genehmigt wurde. Da waren bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, so dass dann auch das Grundgesetz, die Unversehrtheit der Wohnung aufgehebelt werden konnte. Durch den Beschluss.
Junge. Spannend. Aber jetzt mal kurz, ich meine, du bist ja irgendwie, ich versuche jetzt mal in meinem Kopf das ein bisschen durchzuspinnen. Du bist jetzt in irgendeinem Stadtteil, ist ja völlig egal, wo das ist. Du hast eine Wohnung, du hast ein Haus, du hast überhaupt keine Ahnung, was sich hinter der Tür erwartet. Du kannst nur sicher davon ausgehen, da hat keiner für dich einen Kaffee vorbereitet, da gibt es auch keinen Kuchen. Und das wenn er die Tür aufmacht und dich sieht und du dem sagst, was du von ihm willst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der einen richtig dicken Hals kriegt.
Das ist richtig. Nur muss man jetzt dazu sagen, fairerweise, bevor ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss, eine zwangsweise Türöffnung durchgeführt wird, hat der Zahlungspflichtige mehrere Schreiben und Ankündigungen bekommen. Bedeutet, angefangen zum Beispiel, fangen wir einfach mal an mit einem Bußgeld. Ne? Wir stehen irgendwo mit unserem Auto, haben das Parkticket nicht gezogen, 15 Euro, so ein Mist, bezahlen wir nicht. Aus den 15 Euro werden schnell 45 Euro, nochmal eine Mahnung drauf, 50 Euro, nochmal eine Mahnung, 55 Euro, dann potenziert sich das so, dass es dann zu der Vollstreckung kommt, dann gibt's dann da das Anschreiben, hör mal, du kriegst nochmal 14 Tage Zeit mit den Vollstreckungsgebühren dazu, dann sind wir bei 70 Euro ungefähr. Und dann reagieren die nicht, dann bekommen sie das erste Ankündigungsschreiben, ich komme in der Zeit von dann bis dann rüber, dann der zweite Termin wird auch schriftlich angekündigt. Der dritte Termin ist dann ein Termin zu ungünstiger Zeit. Das bedeutet, alles unter der Woche, Montag bis Samstag, bis 21 Uhr, zwischen 18 bis 21 Uhr, samstags auch tagsüber. Und wenn die Leute dann nicht aufmachen, sind die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass man den richterlichen Durchsuchungsbeschluss beantragen kann.
Und dann kommt noch die Öffnung der Tür dazu, glaube ich. Dann zahlst du auch nochmal, wenn die Tür
richtig,
kaputt ist.
Genau,
und den Schlüsseldienst zahlst du auch noch oben drauf.
Ja, richtig. Und die Leute bekommen vom Amtsgericht vorher, bevor der Titel erwirkt wird, auch nochmal eine Anhörung. Hör mal, die Stadtkasse möchte gerne und so weiter und so fort. Sie haben die Möglichkeit noch zu bezahlen, so können Sie den Titel abwenden und so weiter. Passiert das nicht, stehen wir dann irgendwann unangekündigt mit dem Dietrich oder mit Material, mit Werkzeug oder mit den Kollegen vom Schlüsseldienst dann vor der Türe und machen die Türe dann gewaltsam auf. Wobei wir uns vorher immer lautstark bemerkbar machen.
Also
das bedeutet, wir klingeln, wir klopfen, wir gucken, wenn es jetzt eine Erdgeschosswohnung ist, ob man an den Fenstern klopfen kann etc. pp. Weil es ist schon, man darf das nicht vergessen, das ist schon eine ganz, ganz sensible Geschichte.
Klar.
Wenn man in den Wohnraum, in den geschützten Wohnraum eines Menschen eintritt, das ist eine ganz wichtige Sache, das sollte man sich schon bewusst machen. Man kann da also nicht immer mit der Tür ins Haus fallen, nicht jeder ist ein Verbrecher oder sonst irgendwas. Manche Leute können einfach auch nichts dafür, dass sie in diese Situation gekommen sind.
Na klar.
Das ist dann zum Beispiel so, dass ich oft gefragt worden bin, ja, was hast denn du für Leute, wo musst du denn hingehen? Und da sage ich, ich unterteile die in drei Gruppen. Die erste Gruppe sind Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihres sozialen Standes oder von ihrem Intellekt oder nicht in der Lage sind oder auch Angst davor haben, sich mit Behörden auseinanderzusetzen, okay, so dass dann aufgrund von unschuldiger Unwissenheit sie in eine Bedrulle kommen und
das nicht überblicken können und dann Angst haben, vermeiden, genau, weggehen, sich verstecken, ganz Licht genau aus und hoffen, der kommt nicht.
Richtig, genau. Die zweite Gruppe sind Glück wie du und ich. Haben wir einfach mal vergessen, das Knöllchen zu zahlen.
Ich vergesse nichts. Also da.
Ne? Dann bekommst du das Ankündigungsschreiben. Ne? Hör mal, du hast jetzt noch 14 Tage. Ach Gott, natürlich, ich überweise sofort, ist das Thema durch. Mhm. Also das passiert jeden Mal, ja, ist alles cool, kein Problem. Das letzte Drittel, das sind für mich, sage ich jetzt immer so, die Halunken, die Verbrecher.
Die Verbrecher.
Und da muss man ganz klar sagen, die meisten Verbrecher sehen gar nicht aus wie Verbrecher. Ne? Also sie sehen auch nicht aus wie Mafiosi.
Die wirst du wahrscheinlich auch in jedem Stadtteil treffen. Ne?
Überall, also, ja, überall, überall. Egal, ob es in sozial Schwachen oder in der Haute-Volée ist.
Ja.
Ne? Also ein Verbrecher, den kann man nicht immer, ja, erkennen. Ne? Also
denke mal an Milliarden-Mike.
Ja, zum Beispiel.
Der mit Betrügereien eine Schweinekohle, ja, verdient hat, genau, und der, genau, nicht lesen und nicht schreiben kann.
Ja, ja, ganz genau. Ja. Ne? Also das ist dann schon mal so. Dass, und mit dem Wissen steht man dann nachher auch vor der Tür und ist schon nach einer gewissen Zeit, die Erfahrung mal mit sich bringt, gewappnet auf das, was hinter der Türe passieren kann.
Und das ist jetzt natürlich sehr spannend für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Was heißt denn gewappnet in dem Fall? Also hast du einen großen Tank CS-Gas auf dem Rücken? Hast du bereits die Axt in der rechten Hand? Gehst du einen Schritt zurück? Erklär mal, was denn für dich gewappnet heißt.
Ich muss da eine kleine Unterscheidung machen. Als ich noch sehr jung in dem Job war, war gewappnet sein, Körperhochspannung, alle Sinne total angespannt, hochsensibilisiert, wann küttet.
Für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, ganz kurz, ihr könnt es nicht sehen, aber war gerade super angespannt. Ich sah gerade die Falte, hier diese große Botox-Falte, der Rücken war angespannt, die Augen immer kleiner. Also ich kann mir gut vorstellen, was es bedeutet, weil natürlich hast du eine Anspannung.
Absolut, absolut. Ne? Man hat dann, bekommt selber so einen leichten Adrenalinkick und ist nun mal wirklich total angespannt. Ne? In jeder Situation leichtes Zittern in den Knien etc. pp. Und man rechnet zunächst aufgrund seiner Nichterfahrung oder geringen Erfahrung immer mit dem Schlimmsten,
okay,
im negativen Sinne. Mhm. Bedeutet, die Türe wird aufgerissen, dann steht dann da ein Riese mit einem Knüppel oder sowas. Sowas stellt man sich dann immer erstmal vor. Im Laufe der Zeit ist es aber so, dass man gewappnet ist, indem man immer mehr in sich ruht. Je mehr man in sich ruht und je mehr man erkennt, dass der hinter der Türe auch nur ein Mensch ist, nur in Anführungszeichen, dass der nichts Schlechteres, nichts Besseres ist, dass man immer, wenn man es möglich machen möchte, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren kann. Das ist da eigentlich das Erfolgsgeheimnis. Behandle die Menschen immer so, wie du selber behandelt werden möchtest. Egal in welcher Situation du bist. Und schon hast du da ganz viel Druck rausgenommen.
Wenn du da aufschlägst als Diplompädagoge, also nicht als wirklicher Diplompädagoge, sondern als der Typ, der glaubt, der wüsste, wie das Leben funktioniert, ja, der alle Tipps dieser Erde hat und der dann noch irgendwie moralisiert. Ich glaube, da kommst du nicht sehr viel weiter, sondern klar ist, es geht ja um das Lösen eines Problems. Mhm. Gucken, ob wir einen Minimalkonsens finden. Und wenn, ja, du gerade kein Geld auf der Tasche hast, ne, was kannst du am besten entbehren? Lass uns mal gucken gemeinsam und immer wieder, ich glaube, auch klar machen, das ist jetzt hier gar nichts Persönliches, sondern ich bin der Herr Zai und ich bin hier nur, weil das so ist und weil ich in meinem Amt das so tun muss und hier sind die Papiere. Das tut mir sehr leid, aber das ist gerade das, was ich machen muss oder was die Behörde machen muss.
Richtig, ganz genau. Und man muss den Menschen auch ganz klar machen, dass ihr Verhalten in irgendeiner Form von mir natürlich wiedergespiegelt wird, ne? Ab einem gewissen Punkt. Also es ist ja so, dass manche Menschen sich leider nicht deeskalieren lassen. Die sind einfach zu aufgeregt und dann schaukelt sich das irgendwann mal ab einem gewissen Punkt leider so hoch, dass man am besten die Szenerie verlässt, mhm, in einem geschützten Rahmen und andere Menschen das machen lässt, lösen lässt, die Kollegen von der Polizei oder sonst irgendwer. In der Regel sind es die. Aber man nimmt trotzdem aufgrund seiner Erfahrung, die man in dem Job und im Leben, wenn man aufmerksam mit sich selber ist, wenn man das mitnimmt und das den Menschen entgegenbringt, nimmt man schon ganz viel Druck raus, ganz, ganz viel Aggression schon raus. Ja. Ganz, ganz viel. Und manchmal ist es auch so, da muss man nicht unbedingt die Skills, die man im Studium gelernt hat oder sonst irgendwas, es sind eigentlich die ganz natürlichen Verhaltensweisen, die
benehmen.
Echt, genau.
Benehmen.
Respekt,
freundlich
Achtung,
sein,
freundlich
guten
sein,
Tag sagen.
Ganz genau.
Und den nicht bewerten und dann nicht sagen, guck mal, du bist ja ein Assi und ich bin der super Typ,
richtig,
der gerade das Leben erklärt hat.
Genau das, ja, ist das. Ne? Aber das ist ein Punkt, den muss man sich tatsächlich erlernen. Deswegen bin ich meinem damaligen Chef auch dankbar, dass er mich nicht, ja, ja, mit Anfang 20 schon da rausgejagt, klar, hat, sondern erst wesentlich später,
ja,
dass er mich vorher hat woanders auf die Weide geschickt, dass ich mir die Hörner abstoßen konnte, um dann nachher einen guten Job dann tatsächlich bei ihm machen zu können. Ne?
Wie oft hast du schon Angst gehabt oder hattest du Angst in den 20 Jahren?
Jeden Tag. Jeden Tag. Das ist aber auch nichts Schlimmes, weil die Angst, die macht einen nur sensibler, aufmerksamer für bestimmte Rahmenbedingungen. Das hat nichts mit Feigheit oder sonst irgendwas zu tun. Es hat was mit Achtsamkeit.
Super gesund. Angst ist wichtig.
Ja, absolut. Ja, ja. Also das ist total in Ordnung. Und diese Angst, wenn man gut mit ihr umgehen kann, lähmt sie auch nicht. Das heißt, man kann dann wirklich wundervoll agieren.
Okay.
Und kann die Leute auch damit abholen. Ganz klar.
Jetzt finde ich den Arbeitsbereich extrem spannend, weil das ja auch ein bisschen hat was Abenteuerliches. Ne? Also neben dieser Angst, Überwindung von Angst, aber auch so ein bisschen die Frage danach, wie kriege ich denn solche schwierigen Situationen gelöst? Weil natürlich gibt es in jedem Bereich gibt es immer bestimmte Figuren, die du schon 5-mal gehört hast oder so, ja, Überlieferungen von Personen, die schon zum 3. Mal da gewesen sind.
Ja.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Du hast an die Tür geklopft, geklingelt, die Tür geht auf. Wie, du hast jetzt ja ganz, ganz viel Erfahrung, 20 Jahre dabei gewesen, zum Thema Deeskalation, zum Thema so Gesundheitsmanagement, wie komme ich gesund wieder nach Hause? Wie gehst du in so eine Wohnung rein? Was sind so die Aspekte, die du jetzt jemandem, der den Bereich gar nicht kennt, mit auf den Weg geben würdest? Also wissen wie dein Chef früher, unter dem Motto, guck mal, darauf musst du achten.
Also als allererstes immer bei sich selber bleiben. Mhm. Dann, wenn die Tür aufgemacht wird, demjenigen mit einem gewissen Abstand respektvoll entgegentreten, erstmal guten Tag sagen.
Gewisser Abstand heißt?
Ein gewisser Abstand heißt also so, dass ich mich sicher fühle.
Mhm.
Er darf also nicht so weit zu mir kommen, dieser Mensch, dass ich mich in meiner zum Beispiel Privat- oder Intimsphäre gestört fühle.
Also 1,50 Meter? 1,70 Meter, 1,80 Meter, 2 Meter, zwei Armlängen voneinander ungefähr,
ungefähr,
so wie es klappt. Okay.
So, jetzt so wie es halt in dem Raum möglich ist. Ne?
Okay.
Wenn ich dann entsprechend offen empfangen werde, dann komme ich natürlich gerne in die Wohnung rein und der erste Blick ist immer, wo steht was?
Mhm. Ja. Okay, warte mal, nochmal einen Schritt zurück.
Ja.
Das heißt, du machst schon so eine Art Diagnostik, guckst dir den Typen an, ne? wie ist der unterwegs, ist der alkoholisiert, ist der entspannt,
richtig,
ist der freundlich, gibt es so ein paar Aspekte, die darauf hinweisen, okay, es könnte gut funktionieren,
ja,
der ist ansprechbar.
Ja.
Okay, dann weiß ich, ihr lasst immer vorweggehen, also das ist selten deinen Kunden im Rücken wahrscheinlich.
Richtig.
Genau. Und dann geht's in den Raum, egal wo der gerade ist. Ob das jetzt das Wohnzimmer ist, in den meisten Fällen, da kriegst du dann einen Platz angeboten. Wo setzt du dich denn in dem Raum?
Ich setze mich immer so, dass ich schnellstmöglich zur Wohnungstür raus kann.
Okay. Ja, immer mit dem Rücken zur Wand, also nicht zur Wand, sondern zur Tür, genau.
Zur Türe. Ja. Ja, also ich habe das immer so gerne gehabt, dass ich nicht unbedingt den Rücken, sondern vielmehr die Seite.
Mhm.
Dass ich also seitlich dann aus der Gefahrenzone rausgehen kann, wenn es denn eine Gefahrenzone hätte gegeben.
Weil die Erfahrung sagt ja, auch Situationen, die anfänglich ganz entspannt sind, können sich verändern in dem Moment,
absolut,
wo du vorgelesen hast, was du von dem gerne haben möchtest.
Richtig.
Und dem klar machst, dass du nicht weggehst, bevor du nicht in sein Portemonnaie geguckt hast und bevor du nicht geguckt hast, ob irgendwas Fändbares,
richtig,
dabei ist, was du hättest mitnehmen können.
Ganz genau.
Und ich glaube, spätestens da ist dann auch Ende des Spaßes, ne?
Das stimmt. Viele Menschen, also es gibt dann also die Leute, die dann einen auf, aber ich habe doch wirklich nichts. Ach, Lorenz, ich bin doch so eine arme Kerl. Ich habe doch nichts. Ich habe doch wirklich nichts. Lorenz, hey, ist doch ja nichts.
Ja.
Dann gibt es die anderen, die dann sagen, pff, lur dich um,
mach, dun, nimm mit, was du willst, mir ist es egal. Und dann gibt es die Leute, die sagen, packst du was an, packe ich dich an. Mhm. Also diese drei Gruppen, die haben wir dann. Und es gibt natürlich dann auch die Leute, die dann sagen, ja gut, wie können wir es regeln? Ich kann Ihnen das und das anbieten, können wir das dann so und so machen. Die letzte Gruppe gefällt mir natürlich am besten.
Also das heißt, auch eine Kleinigkeit wäre für dich auf jeden Fall schon mal, alleine so aus gläubiger Sicht, du bist ja im Auftrag von Gläubiger unterwegs, ja. Ist natürlich denen lieber 50 Euro mal eben schnell oder 25 Euro pro Monat die nächsten 10 Jahre als dann gar nichts?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Okay. Das ist einzelfallbedingt. Ne? Ja. Es kommt auf die Höhe des Betrages an, der Forderung an, es kommt auf die Vermögensverhältnisse an, ja. Es kommt auf die Art der Forderung an. Zum Beispiel bei Bußgeldern haben wir immer ganz wenig Spielraum gehabt, weil es da das Zwangsmittel der Erzwingungshaft gibt. Und das ist dann immer so ein bisschen prekär gewesen. Bei anderen Sachen konnte man schon so nach gewissen Vorgaben, nach der Abgabenordnung und so weiter und so fort, konnte man da schon ein bisschen Spielraum einbringen. Mhm. Wenn dann entsprechend die Hinweise so waren oder die Fakten so gelegen haben, dass es dann sich wirklich, dass es zu rechtfertigen war, dass man diesen Freiraum dann gewährt hat.
Jetzt stellen wir uns kurz vor, die Situation eskaliert. Du hast Erfahrung, 20 Jahre auf dem Buckel, du siehst, der fährt langsam hoch, der hat keinen Bock auf dich. Wahrscheinlich bist du auch nicht der erste Gerichtsvollzieher, der kommt. Der plustert seine Backen auf, du siehst, die Halsschlagader wird dick, der kriegt einen roten Kopf, der hat keinen Bock auf dich, der fängt an, auch mit dir rüde zu reden, sagt dir so ein Arschloch, was willst du, Hurensohn von mir, und kommt her, ich kann ja sonst was machen. Wie machst du das dann? Was gibt es für Tools? Hast du Pfefferspray dabei?
Nein.
Hast du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas in der Tasche, einen Argumentationsverstärker? Verlässt du dich auf deine, du bist ja auch recht groß, ne? 2 Meter knapp. Hm. Verlässt du dich auf deinen Körper? Verlässt du dich darauf, dass er es denn doch nicht macht? Was sind denn so die Seiten, auf denen du tanzt?
Also ich habe bisher zum Großteil immer auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl gehört. Das Bauchgefühl hat mich bisher noch nicht ein einziges Mal in den Jobs enttäuscht. Wenn ich merkte, dass es so eskalierte oder drohte zu eskalieren, habe ich versucht, diese Situation zu verlassen. Und der Art habe ich gesagt, pass auf, Freund, wir können das machen, gerne wie im Kindergarten, wir hauen uns gegenseitig die Förmchen auf den Kopf, können wir machen. Problem ist dann nur, du kriegst Ärger mit Dinger Marie, wenn ich nach Hause komme, kriege ich auch Ärger mit Minger Marie. Willst du das? Willst du das wirklich haben? Gut, ich gehe dann schon mal raus und hol die Förmchen, okay? Und dann bin ich einfach rausgegangen, habe daraus eine Verweigerung gemacht, war das Thema durch. Meistens haben die mich dann auf dem Weg schon wieder angerufen, auf dem Diensthandy, und gesagt, komm doch mal bitte rüber, ist okay, ne?
War das Thema gut.
Ich habe das also immer versucht, ich habe immer versucht, das ein bisschen so authentisch, so wie die Menschen mir entgegentreten. Wenn das so jetzt ein Fädelskrat, ne? Dann habe ich versucht, auch auf dieser Ebene mit dem zu sprechen, weil damit der mich versteht.
Ja.
Und so habe ich die Leute auch immer wieder runtergebracht von ihren Situationen, von ihrer Eskalation.
Eigener Sprachkodex, die haben verstanden, der Junge ist auch, kommt aus der Ecke hier, der weiß, wo es lang geht.
Ganz
und da kann man das probieren und da ist es auch oft erfolgreich, weil der feststellt, okay, der ist ja nicht nur Amtmann, sondern das könnte ja auch jemand sein, mit dem ich vielleicht früher hier auf der Straße Fußball gezockt habe.
So sieht's aus, ganz genau. Ich hatte auch schon Situationen gehabt, die leider Gottes so eskaliert sind, dass es keine andere Möglichkeit gab, dass ich mich meiner Haut wehren musste, tatsächlich.
Also bist angegriffen worden?
Ich bin tatsächlich angegriffen worden, dass in den 20 Jahren waren es 3-mal.
Junge.
3-mal. Ich finde, das ist ein ganz guter Schnitt für 20 Jahre.
Ja, trotzdem 3-mal. Aber 3-mal angegriffen zu werden, obwohl du nur deinen Job machst, macht es ja nicht schöner, ne?
Macht es nicht schöner, ist aber, ich sag mal, für die Fallzahl schon ein ganz guter Schnitt.
Extrem wenig, eine klare Sache. Zumal, wenn man sich die Statistik anguckt und auch feststellt, dass in deinem früheren Arbeitsbereich Leute auch erschossen oder was auch immer werden.
Ja.
Bin ich jetzt nicht sicher, ob du das möchtest, aber gibt es unter diesen 3 Situationen eine, wo du sagst, die könnte ich nochmal rekapitulieren, würde ich nochmal draufschauen? Wenn du sagst, nee, habe ich hinter mir, will ich nicht mehr draufschauen, auch völlig in Ordnung.
Nein, ich kann auf alles zurückschauen, ich habe damit kein Problem.
Dann such dir die ätzendste raus und erzähl sie bitte.
Die ätzendste?
Ja.
Okay, wir hatten eine richterliche Durchsuchungsanordnung gehabt und
Wir hatten vorher geklopft, geklingelt, gemacht, getan und es hörte sich an, als wäre hinter der Türe irgendwas am Rascheln, am Rauschen oder sonst irgendwas. Und ich sag dann zum Kollegen, der dann immer hinter mir stand, der war einen Kopf kleiner als ich, und hat gesagt, Mom, du machst das, du bist ja der prädestiniert für. Und das war immer witzig mit dem. Hat mir super den Rücken freigehalten, unabhängig mal davon. Ja, und dann habe ich dann gesagt, so, ich setze jetzt den Bohrer an. Ich habe dann immer ganz laut durch die Tür gesprochen, was ich gerade mache, damit die Menschen, die dahinter sind, auch wissen, was los ist. Ne? Die hätten ja immer noch, bevor das Bohrgeräusch kommt, die Türe aufmachen können.
Also du hattest als Gerichtsvollzieher einen Bohrer mit dabei und es war kein Schlüsseldienst?
Nein. Ich hatte ja diese Zusatzausbildung bekommen.
Schwede. Ja, klar. Okay.
Ja, ja,
alles, das macht alles sehr angreifbar. Ne? Okay, du hast den Bohrer in der Hand gehabt.
Ja, ich habe den aufgebohrt, habe den nachher das Schloss rausgezogen mit dem Ziehfix und dann nachher mit dem Baustellenschlüssel die Türe aufgemacht. Ich kniete vor dem Schloss, ne, vor der Türe, um das dann alles aufzumachen. Und in dem Moment, wo ich den Baustellenschlüssel dann reingesetzt und umgedreht hatte, wurde die Türe aufgerissen von innen. Und dann stand der Schuldner mit einem Basie vor mir.
Oha.
Ja, und dann
Zeit zu gehen.
Zeit zu gehen war leider Gottes kein Platz.
Du warst
ich musste also die Flucht nach vorne ergreifen.
Okay.
Und hat den nachher tatsächlich festgelegt, ne, entwaffnet festgelegt. Und der Kollege hat die Polizei dann geholt.
Also du hast das jetzt sehr schnell gemacht. Der hat dich angegriffen, richtig?
Ja, natürlich.
Der hat ausgeholt?
Wollte mich schlagen. Ich bin abgetaucht. Und ich hatte ja damals auch einen Bedienstetensport bei der JVA gehabt durch Kollegen. Und hatte Zugriffstechniken zur Gefahrenabwehr gelernt, zusätzlich zu dem anderen Kampfkunstbereich, den ich gemacht habe. Und dadurch war ich für so eine Situation zumindest körperlich auch gewappnet, habe dann fach- und sinngerecht, sage ich jetzt mal, dann entwaffnet und festgelegt. Und
innerhalb von 5 Minuten... Das ist alles so sachlich. Lass uns mal nochmal hingucken. Jetzt der Norman hat gerade die Tür aufgebohrt. Die Tür geht auf, du bist komplett überrascht. Dein Gehirn sagt, ach du Scheiße.
So sieht man aus, ne? Scheiße, ich sehe nur den Knüppel
schwingen. Du siehst den Knüppel, du siehst
nach vorne, nach vorne.
Mann. Gedanke, Gefühl. Was war dein Gefühl?
Scheiße.
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 Hoffentlich komme ich aus dem Morast hier lebendig wieder raus.
Nein, gar nichts.
Denkst du gar nicht.
Gar nicht.
Nein, nein. Sondern?
Du reagierst.
Du oder ich?
Ja.
Okay.
Ganz genau.
Du hast dich für ihn entschieden.
Natürlich.
Okay, du hast.
Ich hatte keine andere Möglichkeit, als nach vorne zu gehen.
Ja.
Es ging nicht. Hinter mir hatte ich keinen Platz gehabt. Mhm. Ich konnte nur nach vorne gehen, um dann tatsächlich die Gefahrensituation direkt zu kontrollieren.
Okay.
Direkt zu kontrollieren.
Mhm.
Nicht durch Rückzug, sondern durch
Gegenreaktion. Ja. Wärst du gegangen, hättest du Ding im Rücken gehabt.
Dann hätte er auf mich auf jeden Fall getroffen.
Ja.
Weil die Keule, die ging dann über meinen, also den Luftzug konnte ich spüren und
jetzt lagst du auf dem, hast ihn festgehalten. Was war dein Gefühl?
Ich hatte gar kein Gefühl. Ich hatte nur rein mechanisch gedacht, festlegen. Ich bin gerade Papa geworden. Ich muss meinen Kollegen schützen. Ende.
Okay, dann lagst du auf dem. Der war Gott sei Dank nicht so stark wie du. Du hast ihn festhalten können. Und dein Kollege hat dann die Polizei gerufen.
Der hat sofort die Polizei gerufen. Die Kollegen von der Polizei waren also für mich kam es vor, gerade aufgelegt waren sie schon da. Ja, also sie waren ratzfatz da, es waren direkt drei Leute direkt mit übernommen, mit allem Komfort und zurück. Also ganz klasse, ganz super. Ich brauchte dann nachher nur erstmal wieder so fünf, ich habe damals Gitan Mais geraucht, brauchte dann erstmal 5 Gitan Mais hintereinander. Ich war so opirisch.
Aber so eine coole Sau war ich dann nicht. Nein, da ist keiner coole Sau. Selbst die sagen, ich bin coole Sau, sind es nicht. Also
Nein. Dann
haben sie den dann abgeführt und dann kommt ja das Gefühl zurück in den Körper, was du da gerade gemacht hast, was du da gerade gesehen hast, was du da gerade überlebt hast. Ja. Dein Kollege guckt dich mit großen Augen an, er wird abgeführt. Du siehst den Baseballschläger im Flur.
Ja.
Was hast du gedacht?
Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass ich das so überleben durfte.
Ja.
Das war das Erste, was ich gedacht habe.
Ja.
Das Zweite war, ich sehe meine Tochter wieder. Ich sehe meine Frau wieder. Und ich habe meinen Kollegen geschützt.
Ja.
Das waren die Dinge, die ich hatte. Das waren die ersten Impulse, die ich hatte.
Wie geht denn dein Arbeitgeber mit solchen Situationen? Oder wie ging der denn damals damit um? War das denn so, dass der, das ist ja ein Arbeitsunfall, ne? Ist ja jetzt nichts so, dass man sagen kann, okay, hat er toll gemacht, hat er zu Boden gebracht, aber im Endeffekt ging es um Gewalt, Aggressivität?
Zuerst war es tatsächlich so, dass das in Frage gestellt wurde, ob ich denn nicht überreagiert hätte.
Okay. Der Kollege hat aber gesagt, hey Leute, wir haben hier Fotos gemacht, busy und hin und her. Und dann haben die so, ja, ist schon gut, dass du das gemacht hast, weil wir wissen, du hast einen bestimmten Background durch deine Erfahrung mit den Trainings etc. No. pp. Und dann hatte ich dann aber doch tatsächlich die Unterstützung von meinem Amt bekommen.
Also haben die mal gefragt, wie geht's dir denn, Junge? Das ist ja ätzend und
ja,
meine Güte.
Die haben mal gefragt und ist alles gut?
Ja, ja.
Dann habe ich gesagt, ja, ist alles gut, danke.
War es denn wirklich gut? Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, so kenne ich zumindest die Psyche, dass wenn du so eine Situation erlebst, dass du in weiteren Situationen, die sich ähnlich anfühlen oder die ähnlich sortiert sind, trotzdem nochmal einen intensiven Hormonausschub hast. Dass dein Körper dir sagt, hier oben der Frontalkortex sagt dir, okay, Danger, aufpassen. Das passiert bei jemandem, der geschlagen worden ist, der sich eine Narbe geholt hat, schneller als bei jemandem, dem das nicht passiert ist.
Also du wirst definitiv vorsichtiger, ne? Also ja. Der ganze Körper, okay. Was ich ja eben so ein bisschen lustiger dargestellt habe, diese Anspannung, die war immer noch da, aber in einer ganz anderen Form. In einer noch sensibleren Form. Das heißt also, früher war das denn so, dass du diese Anspannung hattest, wenn du einen Schritt vor der Türe standst. Mittlerweile war es denn so, wenn du die Treppe hochgegangen bist zu dieser Türe.
Ja, ja.
Das heißt also, du hast schon viel früher damit angefangen, dich zu sensibilisieren oder die Situation, die dann auf dich zukommen könnten, sensibler wahrzunehmen. Also das hat das bei mir ausgelöst. Mhm. Ne? Und ich habe dann auch... durch mein anderes Kampfkunsttraining etc. pp. Natürlich dann auch einen gewissen Ausgleich schaffen können, um mich selber noch mal sicherer und gesettelter zu fühlen.
Okay.
Ne? Ohne die Sensibilität zu verlieren. Ne? Im Gegenteil.
Genau, und das ist ja manchmal ganz gut, auch wenn man immer im Impuls gesteuert sein muss, dass man dann im Kampfsport, ist man natürlich auch impuls sensibilisiert, aber dann, wenn ich einen Gegner habe, mit dem ich kämpfen kann, sind die Regeln klar, dann kann ich ein bisschen Gas geben, Energie rauslassen, genau. Wie wichtig ist denn für dich auch ansonsten Ausgleich gewesen? Na klar, Familie ist natürlich ein wichtiger Part, ein bisschen Kampfsport machen, was hast du noch gemacht, um den Kopf freizukriegen für den nächsten Arbeitstag, der wieder anstrengend war?
Also, das ist und bleibt, seitdem ich denken kann, also nicht erst seit vorgestern, schon seit Kindesbeinen an, also der Legende nach, bevor ich laufen konnte, das Zeichnen.
Das Zeichnen, ja toll.
Na, also für mich... ist und bleibt das wichtigste Werkzeug meine Kunst. Mhm. Damit verarbeite ich alles, was in mir vorgeht. Menschen, die mich gut kennen, die sehen das auch. Andere Menschen sehen das zum Glück teilweise nicht, aber werden trotzdem berührt, angenehm berührt. Und das ist dann für mich so der Ausgleich, den ich auch haben möchte. Die Zeichnerei ist so mein Werkzeug, auf meine Art und Weise die Welt bunt und schön zu machen, weil ich wollte früher immer Clown werden, hat nicht funktioniert, bis da ich dann entdeckt habe, dass die Zeichnerei mein Werkzeug ist, um Clown sein zu können, ohne ausgelacht zu werden.
Ja, super. Ja,
und jetzt bin ich, ja.
Ja, heute bist du mit einer der großen Zeichner hier in Deutschland, würde ich fast sagen. Und nicht nur das, du modelst ja auch noch eine Ecke, ne? Seit einigen Jahren bist du unterwegs für große Anbieter und läufst über den Laufsteg als Best-Ager, sagt man.
Ne? Quasi, ja.
Für alle, die es nicht sehen können, großer, stattlicher Kerl mit einem langen, grauen Bart und einem guten Körper und vor allen Dingen einem freundlichen Gesicht. Und ich glaube, auch das ist nochmal so der Sprung zurück auf deinen Job, den du vorher gemacht hast. Ich glaube, mit Freundlichkeit, mit Herzlichkeit und mit auch ein bisschen Spaß verstehen und aber auch klare Kante zwischendurch und sagen so, hier ist Ende der Fahnenstange, ist, glaube ich, das ein guter Weg, das so zu schaffen. Gibt es... Wir werden sicherlich einen ein oder anderen Gerichtsvollzieherin haben, der noch nicht so lange dabei ist. Gibt's so eine kleine Tüte gemischte Tipps für den Berufsstart?
Also, erstmal bei sich selber bleiben. Immer aufmerksam sein, sich selber nicht allzu ernst nehmen, aber immer im Background haben, was ist möglich, was ist nicht möglich, rein rechtlich gesehen.
Also über sich lachen können, flexibel sein.
Auf jeden
Fall. Okay.
Auf jeden Fall. Und sich immer auf den Menschen einstellen können. Ganz wichtig ist, den Menschen immer als Menschen zu behandeln. Nie von oben herab, weil dann hast du immer Probleme.
Empathie praktisch.
Empathie.
Okay.
Immer Empathie.
Also ein bisschen auch Lebenswertorientierung, festzustellen, Mensch, der ist unter schlechten Voraussetzungen groß geworden.
Zum Beispiel.
Da muss ich jetzt... runterfahren. Da kann ich jetzt nicht darauf hoffen, dass der alle die Attribute mitbringt, die ich vielleicht für mich in meiner Familie gut finden würde, sondern der ist anderes gewöhnt. Aber klar, respektvoll behandeln kann ich ihn trotzdem.
Mhm. Ganz genau. und wenn es möglich ist, nur wirklich, wenn es möglich ist, sich einfach auf die Sprache des anderen einzulassen. Das heißt also jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes das Linguale in dem Sinne, dass man jetzt Italienisch spricht oder Türkisch oder sonst irgendwas, ja, sondern dass man einfach auf den, dass der Mensch sich angenommen
fühlt. Sprachkodex.
Der Sprachkodex, okay, richtig, ganz genau. Ne, das ist sowas, und vor allen Dingen, man sollte sich in seiner rechtlichen Position absolut sicher sein,
ja,
und auch in dem Freiraum, den man gewähren kann. Mhm. Ja? Und sich selber immer wieder am Ende des Tages fragen, wie würde ich mich verhalten, wenn ein Kollege zu mir gekommen wäre und sich so verhalten hätte, wie ich mich gerade verhalten habe.
Ja, das, da kommt Empathie nochmal dazu, ganz wichtiger Part, sich immer auch zu reflektieren. Ne? Also ja, auch in den schlechten Momenten, wo du vielleicht merkst, okay, mit dem, weil er mir auf den Sack geht, gehe ich gerade nicht so toll um,
ja,
und ziehe halt noch ein Zepter raus, was ich vielleicht bei anderen nicht gemacht hätte.
Ja.
Also das festzustellen und
ja, ne,
klar zu haben, okay, hoffentlich bin ich gerade... Offensichtlich bin ich gerade ausgebrannt, also nochmal einen Schritt zurück.
Ja, aber man sollte auch sich selber gegenüber großzügig sein und bleiben. Man hat nicht immer einen guten Tag.
Ja.
Ne, so, das
Wem
ist
sagst du das?
Ja, genau. Einmal das. Und der andere, dein Gegenüber auch nicht. Das muss man genauso gut sagen. Ne? Also
ja,
man darf nicht zu viel von sich selber erwarten, man darf nicht zu viel von seinem Gegenüber erwarten. Und wenn man ganz natürlich mit diesen Dingen umgeht, dann ist das nach meiner Erfahrung her, ich habe da wirklich echtes Glück gehabt, nach meiner Erfahrung her, ist das eigentlich so das Geheimrezept. Und die Dinge, die nicht zu eskalieren sind, deeskalieren sind, die, da kann man machen, da kann man die Zauberfee vorbeischicken oder den Merlin, den Magier, die werden die Situation auch nicht anders lösen können.
Ja.
Also von daher, es gibt leider Gottes Situationen, die nicht zu deeskalieren sind, darüber muss man sich im Klaren sein. Passt nur auf euch auf, das ist alles.
Vielleicht noch als letzten Punkt. Ich habe vor einigen Jahren einen Jugendlichen betreut. Der ist genau so gewesen, wie du es beschrieben hast. Der hat nämlich die Post nicht aufgemacht. Hat natürlich gesagt, ich habe keine Post gekriegt.
Natürlich.
Weiß ich nicht, wo ist er denn? Und dann hat er auch gesagt, ja doch, da waren schon welche. Und der erste Umschlag war grau und dann wurde der blau und dann wurde der gelb und dann wurde der rosa. Und jetzt habe ich hier eine Haftandrohung oder so. Ja. Wie nennt sich das?
Wie heißt das?
Erzwingungshaftverfahren. Erzwingungshaft, Kummerbunker.
Ja.
Und er sagte, ja, ist doch gar kein Problem. Dann gehe ich doch mal in den Knast. Ne? Und dann habe ich ja meine Schulden alle weg.
Nein.
Welche Nachricht hättest du an diesen Jugendlichen?
Ja, ich hätte dann gesagt, pass auf, Rakete, mal so unter uns, coole Nummer, mal ein Gangster zu sein, aber das Problem ist, den Scheiß hast du trotzdem nicht vom Hals.
Plus den Unterbringungskosten
Gefängnis. Ganz genau, weil es potenziert sich alles nach oben. Ne? Also man kann keine Strafe absitzen, gibt es nicht. Also keine Geldstrafe kann man nicht absitzen, das gibt es nicht.
Das heißt, wenn ich nach 6 Wochen wieder rauskomme, dann habe ich das gleiche Programm plus Zinsen plus Unterkunft,
so
Kost und Logis im Gefängnis.
Ja, richtig.
Das heißt, lieber sich mit dem Gerichtsvollzieher mal hinsetzen, auch wenn es noch so unangenehm ist und noch so angsterfüllt ist, und mal gucken, was an kleinen Möglichkeiten geht.
Genau.
Die PlayStation gut genug verstecken.
Das hatten wir auch schon so oft gehabt, das war schon klasse. Wir hatten einmal, muss ich erzählen, wir hatten einmal einen Hinweis gehabt von einem Nachbarn, der hatte sich gefetzt mit dem. Ich weiß zwar nicht warum, vielleicht hing es um die Marie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagte er dann zu meinem Kollegen,
hör uns, ihr müsst bei dem in der Keller jonnen.
Mein Kollege, sowieso das dann, ne?
Ja, hör uns, da ist die neue Xbox, dann hätte eine neue Flat Screen. Hör uns, ihr werdet in der Boot nix Finger, aber im Keller, da werdet ihr Finger.
Und dann sind wir dann tatsächlich, nachdem wir dann die Bude dann auf links gedreht hatten, sprichwörtlich, haben wir dann zu dem Schuldner gesagt, ja, Herr XY, jetzt gehen wir mal in den Keller.
Wieso den Keller?
Warum das dann? Ja, die Kellerräume gehören mit zu der Wohnung, ne? Ist ja ganz klar.
Nee, da können wir nicht hin, da ist alles in Wasserschäden und weiß ich jetzt alles, ne?
Und dann gesagt, nee, wir müssen aber da runter, ja, und dann haben wir dann tatsächlich da neue Ware gehabt und konnten dann die Pfandgegenstände sofort mitnehmen, die er dann in seiner Frist von 4 Wochen dann wieder ausgelöst hatte.
Ich hoffe, ihr habt auch den Nachbarn verkloppt, weil der Arsch den in die Pfanne gehauen hat.
Den hatten wir eine Woche später.
Hat der Jeck. Oh Mann. Ja, wir lachen jetzt so fröhlich, aber ich glaube, für viele Leute, die so mit Konsum konfrontiert sind, die das Gefühl haben, der 1-Euro-Vertrag vom Handy ist wirklich nur 1 Euro. Ja. Oder Mensch, ich kann ja bestellen, kann ich im nächsten Monat bezahlen. Das wird ja den Leuten auch immer leichter gemacht. Deshalb bei all dem Spaß, den wir haben, wenn wir uns Situationen betrachten, ist es für viele ganz, ganz schrecklich. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz mal über das Öhmchen nachgedacht, was irgendwie Stress bekommt, wenig GEZ-Gebühren, ja, mit einer geringen Witwenrente und dann irgendwie in die Mühlen der Verwaltung gerät, wegen so einem kleinen Scheiß eigentlich. Und das ist ja genau auch dein Job, das so machen zu müssen. Ja. Und spätestens da ist dann auch immer der Spaß zu Ende, weil du dann wirkliche Armut erleben musst einfach auch. Ne?
Das stimmt. Das hatten wir auch schon oft gehabt, nicht nur ich, sondern meine Kollegen und Kolleginnen auch. Und ich für meinen Teil habe das dann sehr, 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 sehr großzügig behandelt, weil es dann einfach gegen meine persönliche Ethik entsprochen hat. Das ging einfach nicht. Und für mich ist das so, dass solche Abgaben sollten eigentlich, ist meine persönliche Meinung, für die Omis und Opis, die wirklich so ganz nah am Existenzminimum sind, sollten eigentlich gar nicht erst entstehen. Die sollten eigentlich sofort ohne großen Verwaltungsaufwand davon befreit werden. Wenn die anderen das bezahlen sollen, das ist eine andere Geschichte, möchte ich mich gar nicht zu äußern, aber die Omis und Opis, die dann die unsere Städte nach dem Krieg aufgebaut haben und so weiter und dann aus Stolz und aus Angst nicht zur Behörde gehen, um Unterstützung zu kriegen und so weiter und so fort. Also da finde ich, sollte man einfach sagen, hör mal, pass auf, Oma, Opa, ihr braucht doch nicht zu bezahlen. Ihr habt uns geholfen, unsere Stadt wieder aufzurichten. Punkt, Ende, aus Applaus.
Läuft eh nichts Vernünftiges im Fernsehen irgendwie. Das ja, ja, genau. Ne? Ja, das ist, glaube ich, auch. Und ich finde, das, was du gemacht hast 20 Jahre lang, bist du echt noch ein fröhlicher Bursche geblieben. Ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung. Oft mit Aggressivität, mit Gewalt konfrontiert gewesen. Auch manchmal mit Tod. Also ich weiß, dass aus deinem Arbeitsbereich auch Leute zu Tode gekommen sind, ob das jetzt Mitarbeiter vom Jugendamt waren oder jemand, der wie du irgendwie Gerichtsvollzieher gewesen ist, ist schon was sehr Trauriges. Ja. Und das in Ausübung seines Amtes, ne?
Ja,
und das kriegen wir auch statistisch mit, dass sich das dupliziert hat. Und ich vermute mal, dass wir jetzt rund um Corona da noch mehr Situationen haben werden. Die Leute haben immer weniger Geld, wir haben mehr Arbeitslose. Wir werden mehr Situationen haben oder deine Kollegen werden mehr Situationen haben, wo sie räumen müssen oder wo sie sonst irgendwas machen müssen, was dann irgendwie auch schrecklich ist und zu, manchmal auf die Straße nur noch führt. Ja. Deshalb so der Appell an die, die in dem Arbeitsfeld unterwegs sind, guckt mal, dass ihr so früh wie möglich in Kontakt kommt mit denen, die Hilfe brauchen können. Ja. So niederschwellig möglich, greift unter die Arme, probiert aus und guckt mal, dass ihr euch nicht erhebt unter dem Motto, oh, guck mal, die Assis, was machen die denn da? Ne? So wie es manchmal im Fernsehen auch gezeigt wird auf RTL oder ProSieben oder wo auch sonst auch immer. Ja. Sondern eher mal drüber nachdenken, wie schnell das passieren kann, dass du in einer ähnlichen Situation bist, dass du da auf Menschen angewiesen bist, auf einen vernünftigen Gerichtsvollzieher, der dich mit Respekt behandelt und der dir vielleicht nochmal Hilfe anbietet oder der zumindest zur Deeskalation beiträgt oder schauen möchte, in welche Richtung es geht. Und freundlich bleiben ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ja. Nochmal ganz kurz zurück zu deinem Ausgleich. Mhm. Ich finde ja schön, du hast den Bereich verlassen, du machst jetzt was anderes. Du bist jetzt immer noch bei einer Stadtverwaltung und hast natürlich auch eine Menge Möglichkeiten, noch deinem Hobby nachzugehen. Oder nicht deinem Hobby, auch so ein bisschen deinem, also ist schon ein Beruf, ne? Ja, also das nebenher. Mhm. Da gibt's dich unter Normans Zeichenwelt, wenn man bei Instagram schaut oder generell auch bei Facebook. Wir beide bauen gerade an einem Buch mit einer guten Karteikiste und vielen Dingen rund um das Thema Deeskalation und Konfliktmanagement. Das bauen wir gerade, da freue ich mich sehr drauf. Und ich weiß auch, dass die Leute bei dir Zeichnungen kaufen können. Also ich will jetzt hier keine Promotion machen, aber ich habe da schon eine ganze Menge von.
Ja.
Und das, was ich sehe, ist immer extrem hochqualifiziert, hochklassig, richtig gutes Zeug. Danke. Und ich weiß halt, dass du faire Preise machst, du baust Logos und viele andere Sachen. Ich mach doch gerade einen Werbeblock, aber ist egal. es lohnt sich bei dir, auf die Seiten zu schauen, mal zu gucken, was du generell noch so machst. Ich freue mich total, dass du so ein freundlicher, fröhlicher Typ geblieben bist, ein kölsches Original. Ich werde zwischendurch wahrscheinlich ein paar Sachen übersetzen müssen, die du vorhin so zum Besten gegeben hast. Aber auch das macht's ja aus. Also ich hoffe, du bleibst so fröhlich, bleibst ein guter Typ. Wir bleiben sowieso im Kontakt. Wir bauen ja weiter an unserem Teilchen. Und vielen Dank, dass wir ein bisschen Einblick bekommen konnten, auch in die emotionalen und anstrengenden und gefährlichen Zeiten oder Situationen eines Gerichtsvollziehers. Vielen Dank dafür. Bleib gesund, lebe jung.
Ich versöge.
Genau. Ja, und bleib fröhlich und freundlich. Ja. Wenn sie alle so sind wie du, dann haben wir kein Problem.
Ja? Vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich mich hier so präsentieren durfte. Und ja, bleib auch gesund. Ich freue mich auf dich, auf das Weitere. Und ja, es hätte noch immer Jodje Jange Sette, ja. Kölsch.
Ne? Schöner Abschlusssatz. Vielen Dank, lieber Norm. Bis dann, mach's gut.
Tschüss.
Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder gehörig was auf die Ohren. Bleib gesund und friedlich. Kannst du natürlich auch anders machen, wird dann aber nichts. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von Mit Aggressionen umgehen. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.